Episode 21. Mut und unternehmerisches Denken und Handeln in Teams. Ein Interview mit dem Zukunftsforscher der nahen Zukunft und Unternehmer Axel Liebetrau.
Be on fire. Von der German Angst zum Mut. Der Podcast von und mit Lutz Langhoff.
Moin!
Hallo!
Hallo Axel! Heute im Podcast Axel Liebetrau. Seine Themen: die nahe Zukunft und unternehmerisches Denken und Handeln, Unternehmertum.
Genau.
Du hast mir, als wir eben drüber gesprochen haben, wie soll ich dich am besten ansprechen, da wollte ich sagen, Zukunftsforscher. Und da sagtest du, nee, ist besser Experte für die nahe Zukunft.
Genau.
Warum ist das besser?
Du, ich habe früher sehr viel in der klassischen Trend- und Zukunftsforschung gearbeitet und da beschäftigst du dich ja mit, wie sieht die Welt in 10, 20, 30 Jahren aus, habe ich sehr gerne gemacht, aber ich bin wieder verstärkt zurückgekommen zu meinen Wurzeln als Unternehmer, als Betriebswirt von Background und beschäftige mich mit der sogenannten nahen Zukunft, also die Trends, Themen, Technologien, die uns in den nächsten Monaten intensiv beschäftigen, die jetzt schon erkennbar sind am Horizont, aber an Relevanz für uns zunehmen.
Okay, ich bin jetzt noch mal Kopf am Arbeiten, weil normalerweise, und da hatte ich dich auch vorher immer so, was bringen die nächsten Jahre? Und du sagst, nee, ich finde es viel spannender, was bringen die nächsten Monate?
Ich glaube, du musst natürlich beide Perspektiven anschauen. Aber ich habe mich als Person eigentlich mehr jetzt für die nahe Zukunft positioniert.
Okay.
Als Unternehmer brauchst du natürlich auch den langfristigen Blick. Also die 10, 20 Jahre sind weiterhin auch sehr, sehr wichtig. Aber gerade wenn man mal zurückschaut, was so in den letzten Jahren mit Pandemie und die Megatrends, Digitalisierung, KI auf uns zugekommen ist, da sind sehr viele Unternehmer sehr verunsichert. Wie sieht denn das nächste Quartal aus? Wie sehen die nächsten Wochen aus? Und genau dort Hilfestellung zu geben und ein Stück an die Hand zu nehmen, das ist mein Ding.
Okay, vielen Dank. Wir haben im Vorfeld drüber gesprochen, was das im Kontext von meinem Thema Mut, unternehmerischen Denken und Handeln zu sagen hat. Und dann landeten wir ganz schnell bei Teams.
Genau. Also ich muss sagen, wir kennen uns ja jetzt schon einige Jahre und als du mich damals mal angesprochen hast mit unternehmerischem Mut, habe ich das am ersten Moment noch nicht so richtig verstanden. Aber du hast mir in zwei Dingen die Augen geöffnet. Das erste, weil für mich ist es quasi so eine Selbstverständlichkeit, dass du als Unternehmer Mut mitbringen musst, von Haus aus. Aber dass das was Besonderes ist, das hast du mir aufgezeigt, das finde ich toll. Ja, ich stehe dazu, Unternehmer soll natürlich nicht waghalsig oder übermäßig risikobereit sein, aber sie müssen die Dinge an die Hand nehmen und damit mutig vorangehen. Das habe ich so irgendwie als Selbstverständlichkeit gesehen und du hast mir die Augen geöffnet. Nö, ist es nicht. Und das Zweite, und da kommen wir jetzt gleich zu dem Teamgedanken, den finde ich viel spannender an deiner Arbeit, weil du ja dieses Thema unternehmerische Mut, Dinge mal anzupacken, ja an Mitarbeitende, an eine größere Gruppe, an Teams weitergibst. Und das sehe ich als sehr, sehr wertvoll, weil bei den Mitarbeitenden sehe ich das nicht so selbstverständlich wie beim Unternehmer, dass der von Haus aus Mut mitbringen muss und dass du das da das Feuer entfachst und den Leuten das näher bringst. Das finde ich eine sehr wertvolle und schöne Arbeit.
Danke. Das hat sich bei mir auch entwickelt über meine Arbeit als Projektleiter, Manager in einem Gründungszentrum.
Ja.
Und ich habe viele Jahre ein Projekt geleitet für Menschen, die auch ein Großteil der Teilnehmer frisch aus dem Studium gründen. Und da ist zwar dieser Grundimpuls da, aber ganz viel muss ich sortieren. Ganz viel muss ich erst finden, was unternehmerisches Denken und Handeln eigentlich genau ist.
Ja.
Und das Wichtigste an dieser Phase war diese Begleitung. Und ich habe, also mit Begleitung meine ich, das waren Projekte, da haben Menschen ein Jahr einen Coach an der Seite gehabt, jedes Training, was sie brauchten, um ihre Selbstständigkeit, um ihr Unternehmen nach vorne zu bringen. Und ich habe dabei ein paar sehr spannende Sachen rausgefunden. Das eine ist dabei, das Wichtigste sind gute Beziehungen. Das ist dein Umfeld, das du brauchst, den Austausch, Reflexion. Unternehmertum alleine funktioniert nicht. Es gibt kein Motivations-Rambo. Und aber auch, wie sich das entwickelt, wie sich das schleift. Und ja, wenn jemand viele Jahre dabei ist, wie du, jetzt über 30 Jahre selbstständig, dann wirkt vieles total selbstverständlich. Aber du hast es dir in jungen Jahren angeeignet.
Ja, also ich gehe da absolut mit dir mit. Ich glaube, dass als Unternehmer oder Menschen, die als Intrapreneur oder unternehmerisch denken und angestellt sind, ein Stück weit das von Haus aus schon mitbringen musst. Also so völlig blank kannst du nicht daherkommen, aber ich bin bei dir, dass es ein Handwerk ist, das man lernen kann. Und wenn man da Menschen an der Seite hat, die einen ein Stück weit unterstützen und an die Hand nehmen, ist es wertvoll. Und das passt. Also von Stück aus musst du was dabei haben und erlernst dir dann über die Zeit.
Ich amüsiere mich gerade, weil wir wollten einen Podcast machen mit dir. Und jetzt drehen wir das Ding um und es ist gerade fast so, als würdest du mich interviewen.
Du dann, leg doch mal los.
Wir sind beim Thema Teams gelandet. Ja. Mutige Teams.
Ja.
Frei von der Leber weg. Was liegt dir da gerade auf dem Herzen?
Ich meine, wenn wir auch hier mal ein Stück weit zurückschauen, was gerade so in den letzten Monaten passiert ist. Arbeitswelt hat sich verändert. Die Pandemie hat einen Katalysator in Digitalisierung und KI gebracht. Und früher waren Teams irgendwie eng zusammen, physisch zusammen. Und heute hast du natürlich immer mehr Remote und die Leute arbeiten virtuell zusammen. Mhm. Und damit, das hat viele, viele Vorteile. Ich bin ein Riesenfan von Remote-Arbeiten, aber das hat natürlich auch Schattenseiten. Also dass bestimmte Dinge im Zwischenmenschlichen, in der Kommunikation nicht mehr so einfach sind, weil sie halt jetzt sehr eingeschränkt in dieses kleine Kästchen ist, wo du den ganzen Tag reinschaust. Und Mut, auch wenn du ein Stück weit mitbringen solltest, musst du hegen, musst du pflegen. Und das ist, wenn man eng zusammenarbeitet, vielleicht leichter als in einer virtuellen Welt. Also müssen wir uns auch Gedanken machen, wie schaffen wir das in den neuen Art der Arbeiten, mehr virtuell mit anderen Rahmenbedingungen als Team, den Mut nicht zu verlieren und den wieder ein Stück weit zu kultivieren.
Gibt es denn Regeln, Sachen, die herausgefunden wurden, wo du Datenlage hast, wo Teams diesen Grip, jetzt kommen wir aus dem Motorsport, verlieren miteinander?
Es ist, heißt nicht, dass du automatisch, wenn du virtuell arbeitest, dass du diesen Grip, diesen Mut verlierst. Das heißt nicht automatisch, aber das ist natürlich viel, viel leichter. Ich will ein Beispiel machen, was es wahrscheinlich millionenfach gibt. Ich habe einen Klienten, meine Hauptansprechpartnerin dort, war in den letzten Jahren nur eine Handvoll vor Ort im Unternehmen und fragt mich manchmal, weil ich schon länger den Klienten habe, nach Internas oder anderen Dingen, weil ich da tiefer drin bin aus der Historie. Und das zeigt allein schon, dass wir einfach eine andere Art von Arbeiten haben und man sich da nicht mehr so intensiv kennt, austauschen kann. Und das kann dazu führen, dass Kommunikation, Mut und andere Dinge ein Stück weit drunter leiden. Ich will das ein bisschen konkreter machen. In der Soziologie, gibt es Forschung, warum Menschen, ich sag mal, mutiger sind, deren Selbstwirksamkeit stärker ist als andere. Und ich glaube, dass man diese Erkenntnis ein Stück weit auch auf Teams, also auf Gruppen von Menschen übertragen kann. Das ist jetzt einfach mal eine These, aber ich erlebe das einfach. Und bei der Selbstwirksamkeit hängt es natürlich sehr stark damit zusammen, dass du dir selbst sagst, ich kann das, ich schaffe das. Das ist mal so das Wichtige. Und wenn dann aber du aus deinem Umfeld Leute, mit denen du eng zusammenarbeitest, das kann aber auch Familie, Freunde sein, dich da unterstützen und dir helfen, sagen, ja, du schaffst das, dann hilft dir das, auch wirklich es zu schaffen und mutiger zu sein und natürlich auch in der Leistung besser zu sein.
Das ist einer der großen Faktoren, um langfristig mutig zu werden und zu bleiben, fängt ja schon in der Kindheit an. Genau. Also da, wo Eltern hinter jemandem stehen.
Wunderschönes
dann, Beispiel. Ja, aber das ist auch bei Erwachsenen so. Der Einfluss ist nicht mehr ganz so groß, aber er ist immer noch da. Was sagt der Freundeskreis?
Ja.
Wie steht der Freundeskreis dahinter? Weil es gibt ja auch Schichten, die sagen, wenn du dich selbstständig machst, das ist der Ruin. Und wenn dein gesamtes Umfeld das konstant sagt, dann hast du, wenn du aber in einem Umfeld groß geworden bist, wo viele Unternehmer sind, wo müssen nicht Unternehmer, es sind auch Sportler, so Menschen, die in den Aufbruch und in ein gewisses Risiko reingehen, dann wird das normal. Das ist selbstverständlicher. Die bringen etwas einen Tick mehr mit, stimmt.
Genau. Das hilft dir einfach zu wachsen und die Dinge anzupacken und dann auch im Endeffekt erfolgreicher zu sein. Aber jetzt kommen wir an einen Punkt, der mich oft maßlos ärgert.
Weil
da draußen rennen so viele Trainer, Coaches rum und irgendwelche Ratgeber, so nach dem Motto, du musst es dir nur zutrauen, du musst über deine Grenzen gehen und dann steht dir die Welt offen. Nochmal,
Da muss ich gleich reingreifen. Der Satz, du musst über deine Grenzen gehen, gehört bei mir zu den most hated Aussagen, die drei Sachen, die mir am meisten auf Kicks gehen.
Okay, wunderbar, da sind wir schon zwei. Auf der einen Seite ist es ja genau richtig, also Menschen dazu ermutigen,
Dinge zu tun
und einfach sagen, hey, pack das mal an, geh voran und ertaste mal deine Grenzen. Ist ja absolut in Ordnung. Aber nur, dass du dir es selbst sagst und andere sagen, heißt es natürlich noch lange nicht, dass es funktioniert, sondern es hilft dir, den ersten Schritt zu tun, weiterzugehen und vielleicht es dann auch zu schaffen. Aber es ist kein Automatismus, der da drin ist. Da können viele andere Themen, Quäntchen Glück und anderes auch noch dazu.
Ja.
Also hör auf der einen Seite auf diese ganzen Gurus, Management-Gurus, die sagen, hier, pack's an, tu es. Aber seid ihr einfach auch im Klaren, dass es auch Limitationen gibt und dass da noch ein paar andere Dinge dran hängen.
Das Schwierige ist dabei ja, das einzusortieren. Also dieses Geh über deine Grenzen, dass ich sauber definiere, um welche Grenze geht es eigentlich. Ich muss mir das echt angucken.
Ja.
Und ich muss mir da sehr bewusst werden für mich selber und auch das klar definieren, wo gehe ich eigentlich über meine Grenze? Und dann genau an der Stelle über die Grenze zu gehen. Und nicht, weil ich Angst habe, sage, okay, ich schiebe meine Angst zur Seite und marschiere nach vorne. Das ist meistens eine Katastrophe.
Also Herr Langenhoff, dann lass mich mal nicht an die Grenze, aber zumindest auf dünnes Eis gehen.
Okay.
Weil ich bin kein Psychologe, kein Soziologe, aber es gibt ja diesen wunderschönen Dunning-Kruger-Effekt. Da bist du, glaube ich, sogar tiefer drin
als ich.
Also Dunning-Kruger, die beiden Wissenschaftler haben das sehr schön erforscht. Das ist eine Menschen gibt, denen die Kompetenz fehlt, ihre eigene Inkompetenz zu bewerten und sich einfach maßlos überschätzen. Und auch das, denke ich, kann man auf Teams und auf Gruppen von Menschen übertragen.
Oh,
und
da
ist es was Wunderschönes, dass du im Team auch Menschen hast, die dir einfach mal aufzeigen, hey, an der Stelle bisschen langsamer oder nimm dich da mal ein Stück zurück. Das ist wirklich nicht das, was du in der Tiefe so toll kannst.
Ich finde das spannend.
Aber lass mich noch mal kurz mal zusammenfassen.
Ja, okay.
Also die aus der Soziologie, die zwei Effekte, Selbstwirksamkeit, indem du dir selbst sagst, du schaffst das, dann ist das erste Mal der erste Schritt, es wirklich auch zu schaffen. Und wenn du dann Menschen ein Team hast, mit dem du zusammenarbeitest, privaten Umfeld, Freunde, die dich da unterstützen, dir sozusagen positiv auf die Schulter klopfen, dir auch sagen, du schaffst das, das hilft dir wirklich, dich auf das nächste Level zu bekommen. Auf der anderen Seite, wie so zwei Seiten der Medaille, den Dunning-Kruger-Effekt, also dass Menschen sich überschätzen und überhaupt nicht merken, dass sie das da tun, ihre eigene Inkompetenz nicht greifen können. Hier finde ich auch toll, ein gewisses Umfeld, Teams, Kollegen, Freunde, Partner zu haben, die dir dann auch zeigen, hey, mach da einfach mal langsam und geh vielleicht auch mal wieder einen Schritt zurück. Und wenn du das kultivieren kannst mit den Menschen, mit denen du im Netzwerk, im Team zusammenarbeitest, bist du
schon mal. Also generell kann man ja sagen, dass Teams im Schnitt deutlich bessere Entscheidungen machen als Einzelpersonen.
Bin ich kein Experte drin, aber ich.
Nein, das heißt nicht, dass das immer stimmt.
Ja.
Das heißt überhaupt nicht, dass das immer stimmt. Überhaupt gar nicht. Aber wenn man 10.000 Teams sich anschaut mit Entscheidungen und 10.000 Einzelpersonen, die gleiche Problemlage geben muss, liegt das Team im Schnitt ein paar Prozent besser. Aber jetzt ist die Frage, wie ist dieses Team eingestellt? Welche Rollen spielen dabei? Weil wir haben ja auch Teams und dann wird es im Großen richtig schräg. Nehmen wir sowas wie Wirecard und mit einer richtig toxischen Unternehmenskultur, wo auf gewisse Art und Weise gar nicht mehr gedacht werden durfte, man in einem Hurra nach vorne viele Sachen sich nicht mehr angeschaut hat und sich dann wirklich völlig übernommen hat. Das gibt es in Einzelpersonen und das gibt es in Teams. Aber Teams neigen ein kleines bisschen mehr dazu, ausgeglichener zu sein.
Okay, also jetzt nimmst du mich wieder auf sehr dünnes Eis. Das ist nicht meine Expertise. lass mich zurück, da wo ich stark bin. Ich glaube, als Unternehmer oder als Entscheider musst du ganz oft selbst die Entscheidung treffen.
Ja.
Also ich bin ein Riesenfan von Demokratisierung in Unternehmen. Aber Unternehmen und die Geschäftswelt ist keine Demokratie. Nö. Das ist nichts, wir machen Stuhlkreis und stimmen ab. Aber wenn du als Unternehmer, als Führungskraft vor einer Entscheidung stehst und hast die Möglichkeit, dich mit Menschen in deinem Team oder auch außerhalb einfach auszutauschen, deren Meinung zu hören, mit denen zu diskutieren, das hilft dir, eine bessere Entscheidung oder zumindest eine reflektiertere Entscheidung zu treffen. Da bin ich voll und ganz bei dir. Also
Das ist ja so unglaublich spannend dabei. Wie habe ich das etabliert, dass Menschen mir etwas sagen dürfen? Ja. Wie habe ich etabliert, dass ich anderen zuhöre? Und es gibt ja auch Personen, die hören gar nicht mehr zu.
Ja.
Was hast du
gesagt?
und es gibt Menschen, die haben das gelernt, in Punkten sehr, sehr gut zuzuhören und andere, aber entscheiden muss ich ja immer noch selber.
Ja.
Und so habe ich, also ich für mich, das ist jetzt was Privates, habe ich einen Lebensbereich, da habe ich meinen zwei besten Freundinnen und meiner besten Freundin gesagt, pass mal auf, wenn ich in dem Bereich unterwegs bin, ihr habt das Recht, so rein zu grätschen, bis ich heule. Wenn ihr das Gefühl habt, ich mache da wieder Mist, weil ich weiß, ich habe da einen Schwachpunkt.
Ja.
Ihr dürft. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Und die machen das dummerweise.
Wunderbar. Also ich meine, du hast vorhin ja deine Startup-Berater-Historie aufgezeigt. Die Bibel, Guy Kawasaki für Startups, da steht es ja auch ganz arg drin. Also auch wenn andere Leute sagen, du bist auf dem falschen Weg, geh mutig weiter deinen Weg. Lass dich da nicht beirren, gerade als Startup. Gehst du ja auf neues Terrain.
Ja, aber da sind wir wieder beim Anfang, wo wir waren. Da waren wir.
Aber,
geh über deine Grenzen, ja.
Und dann sagt Guy Kawasaki sehr klar, such dir zwei, maximal drei wirklich gute Freunde. Und wenn die dir sagen, hey, du bist auf dem Holzwerk, dann stoppe und geh zurück. Also das ist genauso dieses Spiel. Je mehr Kritiker du hast, je mehr Leute sagen, du bist falsch, kann das eigentlich ein gutes Zeichen sein, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und vielleicht sind viele Dinge noch nicht immer so klar. Man muss einfach da mutig vorangehen. Aber solche, so wie du es eben aufgezeigt hast, Menschen zu haben, die dich im Auge behalten und dann notfalls wirklich am Kittel packen und sagen, hey, du bist da auf dem falschen Weg. Das ist etwas, was Gold wert ist.
Ja. Ich finde das spannend, dass wir jetzt am Ende von unserem Interview-Talk bei Guy Kawasaki gelandet sind, weil das ist der...
Absolut.
Es ist der Hammer, dieses Buch The Art of the Start, wenn es etwas gibt,
ja,
über unternehmerisches Denken und Handeln.
Absolut.
Ist ein absolutes Muss. Ich habe es vor 20 Jahren gelesen, da kam es frisch auf den Markt, mein Chef im Gründungszentrum kam rein, knallte das auf den Tisch, lesen und ging wieder raus, nur ein Wort. Und ich habe, das drittmeist gelesene Buch meines Lebens.
Kann ich auch nur empfehlen. Ich habe es meinen Studenten auch seit vielen, vielen Jahren haben das immer gelesen und bekommen auch immer sehr, sehr gutes Feedback. Vor allem, man kann es ziemlich locker lesen. Es ist so ein bisschen easy going geschrieben und kann man bei einem Kaffee wirklich locker lesen und vieles mitnehmen.
Axel.
Lutz.
Vielen Dank für die Zeit.
Sehr gerne.
Und dir jetzt noch einen wunderbaren Tag.
Oh, ciao.
Be on fire. Von der German Angst zum Mut. Der Podcast von und mit Lutz Langhoff.